OMT.
Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcasts. Heute mit Affiliate und Influencer Marketing Experten Markus Kellermann, seines Zeichens Geschäftsführer der Xpost 360.
Aber da muss natürlich die Branche, sowohl die Influencer als auch die Werbeindustrie, aufpassen, dass sie da nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt. Und das ist natürlich momentan ein Prozess, den sowohl die Influencer durchleben als auch die Werbeindustrie durchleben. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass hier eine Professionalisierung eintritt auf beiden Seiten.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Ich begrüße euch zum nächsten Online Marketing Podcast des OMT. Heute als Gast Markus Kellermann. Hallo Markus.
Hallo Mario.
Viele von euch, die regelmäßig Podcast hören, werden den Markus wahrscheinlich kennen. Er ist selbst mit einem eigenen Podcast in der Termfrequenzreihe unterwegs. Da wird er uns vielleicht gleich noch was zu erzählen. Ich kenne Markus in erster Linie als Geschäftsführer der Xpost 360 und dort als absoluten Affiliate-Marketing-Experten, was aber heute nicht unser Thema wird. Heute ist es Influencer-Marketing, was du dir auch so ein bisschen unter deine Fittiche genommen hast. Habe ich richtig mitbekommen, oder?
Das stimmt. Wir haben vor kurzem eine eigene Unit gegründet, die Influencer 360, die tatsächlich als Spezialagentur rein auf Influencer-Marketing spezialisiert ist.
Oh, okay. Und gibt es einen Grund, warum ihr euch jetzt so extrem in dieses Thema reinarbeitet?
Ja, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also wir, wie du schon gesagt hast, wir sind ja eigentlich mit der Xpost 360 spezialisiert auf Suchmaschinenmarketing, Paid Media und Affiliate-Marketing. Und merken allerdings seit bestimmt schon seit 2-3 Jahren, dass wir auch aus dem Affiliate-Bereich immer mehr Anfragen bekommen von YouTubern, von Facebook-Communities, aber in letzter Zeit eben auch immer mehr von Leuten auf Instagram, die eben auch als Affiliate tätig sind und da sehr viel Traffic-Potenzial haben. Und mit denen haben wir schon einige Kampagnen umgesetzt und wissen natürlich auch von den Zahlen her, dass da sehr viel Potenzial hinter dem Bereich Influencer-Marketing steckt. Und jetzt ist es allerdings so, dass wir auch gemerkt haben, dass wir bei unseren Kunden vorwiegend die klassischen Performance-Marketing-Ansprechpartner haben. Das heißt, Mitarbeiter, die für den Bereich Online-Marketing zuständig sind, die für den Bereich Performance-Marketing zuständig sind. Und bei vielen Unternehmen gibt es leider nach wie vor dieses klassische Silo-Denken. Und wenn jetzt ein Unternehmen an Influencer-Marketing denkt, das heißt wirklich die große Reichweite über große Influencer, über Makro-Influencer, aber auch über Mega-Influencer, dann sind es bei den Unternehmen eher Ansprechpartner aus dem Branding-Bereich, aus dem PR-Bereich, das heißt Ansprechpartner, die auch das Print-Budget verwalten, die auch das TV-Budget verwalten. Und diese Ansprechpartner suchen, wenn sie einen Dienstleister suchen, wenn sie eine Agentur suchen, in einem ganz anderen Umfeld wie Performance-Dienstleister. Das heißt, die werden in der Regel auf uns nicht aufmerksam. Und wenn wir den Unternehmen Vorschläge unterbreiten, dann haben wir oftmals auch die falschen Ansprechpartner. Und deswegen war dann der Weg, wo wir gesagt haben, wir müssen da eine eigene Unit gründen, um uns in dem Bereich wirklich zu positionieren, zu spezialisieren, um wirklich auch glaubhaft den Unternehmen den Bereich Influencer-Marketing anbieten zu können und vor allem eben auch ins Relevant-Set genau dieser Entscheider zu kommen. Und das war dann letztendlich die Entscheidung, da eine eigene Unit zu gründen.
Vielleicht mal für die User oder die Zuhörer, dass wir haben heute das Thema Influencer-Marketing. Darauf solltest du zum Einstieg achten. Also Markus hat schon einen tollen Vortrag dazu beim OMT Anfang September gehalten und wir wollen jetzt quasi in dieses Thema einführen, ist ein bisschen an die gerichtet, die natürlich auch selbst die ersten Berührungspunkte haben. Aber ich denke, im Laufe des Gesprächs werden auch die anderen ein bisschen abgeholt, die vielleicht schon erste Berührungspunkte hatten. Ich werde vor allem nachher auch mal auf das Thema Tools zur Sprache kommen. Ich denke, das interessiert jeden. Da kannst du sicherlich ein paar coole Tipps mitgeben. Ich hätte aber gesagt, wir fangen mal vorne an. Und für die, die wirklich ganz am Anfang stehen, wie definierst du einen Influencer, beziehungsweise was ist für dich reines Influencer-Marketing?
Also Influencer sind letztendlich Meinungsführer zu bestimmten Themen. Das heißt, das ist der YouTuber, der vielleicht ein Video produziert zu einem bestimmten Thema, doch vielleicht Produkte bewirbt, Produkte vergleicht, aber auch seine Meinung kundtut. Und Ähnliches gibt es ja auch bei Instagram, wo mit Bildern gearbeitet wird, wo Leute angesprochen werden, wo Meinungen geäußert werden. Also der Markt ist relativ vielfältig. Aber vielleicht nochmal zum Einstieg nochmal ein paar Worte zum Thema Influencer-Marketing. Woher kommt der Bereich? Eigentlich ist der Bereich schon relativ alt, auch wenn er früher vielleicht ganz anders hieß oder aus einem anderen Bereich kommt. Man kennt vielleicht aus den 2000er Jahren, wo es die klassischen It-Girls noch gab, die sich präsentiert haben, oder auch von 2006 kennt man vielleicht den Nespresso-Werbespot noch mit George Clooney, was zu seiner Zeit damals ja auch nichts anderes war wie ein Influencer, der ein Produkt präsentiert hat, also den Nespresso-Kaffee. Und natürlich durch das veränderte Medien- und Konsumverhalten wandern natürlich immer mehr, vor allem junge Leute, vom TV hin zu sozialen Medien, die sie konsumieren. Und wenn man sich jetzt mal zum Beispiel aktuelle Zahlen anschaut aus den USA von eMarketer, sieht man, dass die prozentuale Verteilung der Werbeausgaben dieses Jahr, aber auch die Prognose für die nächsten Jahre bei Google, YouTube, Facebook eher zurückgeht und die Werbeausgaben für Instagram vor allem weiter ansteigen. Also die Werbeausgaben insgesamt steigen natürlich für alle Bereiche, aber der prozentuale Anteil steigt überproportional bei Instagram. Und daran sieht man, dass das natürlich zurückzuführen ist auf das veränderte Medium-Konsumverhalten, aber dass Leute gerne auch immer mehr sich berauschen lassen von YouTube-Videos, von Instagram, Videos, von Stories, von ja einfach Storytelling, was die Influencer betreiben. Und Influencer-Marketing ist mit jährlich 20% Wachstum momentan ein Marketingkanal, der die höchsten Steigerungsquoten im kompletten Online-Marketing-Mix hat. Und man rechnet damit, dass bis nächstes Jahr circa 1 Milliarde Werbeausgaben in Influencer-Marketing investiert werden, nur im deutschsprachigen Bereich. Und das belegt eigentlich genau das, dass halt immer mehr Leute genau diesen Content konsumieren. Und sogar 43% der 16- bis 24-Jährigen haben bereits schon mal ein Produkt gekauft, das sie bei Influencern gesehen haben. Und da sieht man mal das Potenzial, was dieser Kanal hat. Und deswegen nicht nur auf Instagram, sondern eben auch auf YouTube, auf Facebook, auf TikTok, auf Twitch. Da gibt es ganz viele Kanäle. Es werden auch immer mehr Kanäle. Und wenn man sieht, dass auch ein Viertel der Deutschen sich über Social Media schon mal über Marken oder Produkte informiert haben, sieht man generell dieses Potenzial, was dieser Markt für die Werbebranche überhaupt hat.
Du hast mir jetzt die nächste Frage vorweggenommen. Ich hätte dich jetzt nach den wichtigsten Plattformen gefragt. Da gibt es ganz viel mittlerweile. Klar, hängt am Ende auch ein bisschen von der Zielgruppe ab. Spreche ich die jungen Leute an? Spreche ich die älteren Leute an? Angefangen vom TV, der heute sicherlich im älteren Zielpublikum immer noch wichtig ist, aber gerade was die jungen Leute angeht, du hast eben TikTok erwähnt. Ich kenne TikTok gar nicht, klar schon gehört, aber ich nutze es nicht. Aber wenn du jetzt sagst, die große Masse, eben habe ich so ein bisschen rausgehört, dass du so Instagram ein bisschen voranschiebst. Ist Instagram da so die Plattform Nummer eins oder siehst du eher YouTube oder eine andere Plattform da noch weiter vorne?
Das hängt sehr vom Alter ab. Also Instagram ist natürlich eher bei den Jüngeren beliebt, also gerade bei den 15- bis 30-Jährigen, YouTube eher bei den 18- bis 35-Jährigen, Facebook eher nur noch bei den 30- bis 50-Jährigen. Also das verschiebt sich regelmäßig, auch durch immer neue Kanäle, wie es zum Beispiel TikTok, was eher bei den 14-Jährigen beliebt ist, oder auch Twitch, eines der größten Gaming-Portale im E-Sports-Bereich, bei den 15- bis 25-Jährigen. Also die Nutzung der Kanäle hängt sehr, sehr vom Alter ab. Was man vielleicht noch unterscheiden müsste in dem Zusammenhang, ist die unterschiedlichen Arten von Influencern, die es gibt. Weil man kann das Influencer-Marketing nicht pauschal sagen, es gibt den einen Influencer. Es gibt circa fünf unterschiedliche Arten von Influencer. Es gibt wenn man mal sich anschaut, die großen Weltstars, das ist ein Cristiano Ronaldo mit 160 Millionen Followern auf Instagram oder ein Justin Bieber mit 107 Millionen Followern auf Instagram. Das sind natürlich absolute Weltstars, die man jetzt eher aus dem Sportbereich, aus dem Musikbusiness oder aus dem TV-Bereich kennt, die allerdings natürlich auch ganz genau wissen, was sie dort machen und vielleicht auch schon mal wie der Cristiano Ronaldo vorsorgen auf die Zeit nach ihrer Sportkarriere, die allerdings eine riesige Macht haben, die auch oftmals Kooperationen haben mit Calvin Klein oder Nike, die für einen Post bis zu 700.000 US-Dollar bekommen. Das sind natürlich absolute Weltstars. Dann gibt es die klassischen Mega-Influencer. Damit bezeichnet man als Influencer mit einer Reichweite von über 1 Million Fans oder Followern. Das sind jetzt zum Beispiel YouTuber wie ein Conkrafter mit 3,7 Millionen Fans oder ein LeFloid mit 3 Millionen Fans. Oder eben auch Instagramer wie eine Dagi B mit 5,7 Millionen Followern oder eine Pamela Reif mit 4 Millionen Followern. Das sind oftmals Influencer, die kennt man jetzt eher wirklich daher, dass sie eben Influencer sind oder eben jahrelang bei YouTube Content produziert haben oder bei Instagram und sich dadurch im Laufe der Jahre wirklich eine riesige Reichweite aufgebaut haben. Dann gibt es die sogenannten Makro-Influencer. Damit bezeichnet man als Influencer mit einer Reichweite von 100.000 bis 1 Million Fans oder Followern. Das sind jetzt zum Beispiel Stars oder Sternchen, wie es eine Kathy Hummels mit 480.000 Followern oder auch Sänger wie K1 mit 550.000 Followern oder eben auch eine Sarah Lombardi, wobei die schon knapp 1,2 Millionen Followern hat. Es sind eben aber auch Influencer, die oftmals von Agenturen oder Talent Agencies betreut werden und die eher, sag ich mal, sehr breit Produkte bewerben können oder sich inszenieren und eher aus ihrem Alltag berichten. Spannend für die Werbeindustrie sind vor allem nun die Mikroinfluencer. Damit bezeichnet man Influencer mit einer Reichweite von 10.000 bis 100.000 Fans oder Followern. Und die sind deswegen für die Werbeindustrie so spannend, weil sie sich oftmals auf ein ganz spezielles Thema fokussiert haben. Das heißt, es ist ein Influencer, der sich jetzt spezialisiert hat auf Fitness oder auf Beauty oder auf Travel oder auf Food oder Gaming oder Lifestyle, die wirklich eine ganz spezielle Zielgruppe ansprechen und eben die Fans eben genau diesen Influencern folgen, weil sie sich genau damit identifizieren können, weil sie sich eben für das Thema Fitness oder Beauty interessieren und eben von diesem Influencer Tipps wollen oder Empfehlungen wollen. Und deswegen haben gerade diese Influencer eben genau die richtige Zielgruppe. Sie haben sehr hohe Engagement-Quote, also sehr viele Kommentare und Likes zu diesem Thema. Sie interagieren sehr intensiv mit ihren Followern, haben teilweise Engagement-Quoten von bis zu 10% und sind deswegen eben, weil man eben ganz genau die Zielgruppe definieren kann, auch für die Werbeindustrie extrem spannend. Der Vollständigkeit halber muss man auch noch die Nano-Influencer erwähnen. Das sind diejenigen mit weniger als 10.000 Fans oder Followern. Das sind entweder Leute wie du und ich, die jetzt auch vielleicht einen Kanal haben auf YouTube oder Instagram oder eben auch junge Leute, die vielleicht gerade dabei sind, sich einen Account aufzubauen und vielleicht dann auch irgendwann mal in ein paar Monaten oder Jahren auch mal aufsteigen zum Mikro-Influencer. Gerade wenn man mit jungen Leuten spricht, vor allem sehr jungen Leuten und sie nach ihrem Berufswunsch fragt, sagen immer mehr, ja, wir wollen irgendwann mal Influencer oder YouTuber werden. Also man merkt, dass da schon eine Generation heranwächst, die sich sehr mit diesem Thema beschäftigen, die nicht nur konsumieren, sondern eben auch sich schon überlegen, ob sie das vielleicht sogar mal zum Beruf machen. Und dadurch erschließt sich natürlich für die Werbeindustrie ein ganz neuer Traffic-Kanal für die Zukunft.
Wenn du das irgendwie einsortieren müsstest in so einen Marketing-Mix, wo würdest du das ansiedeln?
Ich würde es tatsächlich in verschiedenen Bereichen ansiedeln, aber eben auch ganz am Anfang, wenn es darum geht, okay, der Nutzer konsumiert sich allgemein, er lässt sich inspirieren. Das heißt, ganz am Anfang der Customer Journey würde ich Influencer-Marketing ansiedeln, wo man einfach mal wie bei der TV-Werbung einfach mal allgemein ein bisschen rumsurft, sich inspirieren lässt und dann vielleicht bei einem Influencer, bei einer Empfehlung auf ein Produkt aufmerksam wird.
Also für mich ist immer, ich bin jemand, der sich nicht so viel mit dem Thema auseinandersetzt, wobei der OMT lebt ja auch irgendwo von Influencer-Marketing, indem wir mit Experten hantieren, auch wenn es dann Nano-Influencer sind, ist es ja trotzdem in unserer Branche dann schon relativ relevant. Deswegen ja, Beschäftigung schon. Ich merke auch, das funktioniert. Trotzdem bekommt man ja habe ich das Gefühl, gerade in der Branche sehr häufig auch negatives Feedback, weil es oftmals nicht funktioniert. Jetzt könnte man sagen, mal so eine Analogie im Content Marketing, wenn man schlechte Texte bekommt, liegt es meistens daran, dass man ein scheiß Briefing rausgeschickt hat. Wie ist das beim Influencer Marketing? Also, jetzt hast du ja ein bisschen breiteren Blick. Man hört meistens nur die ganz guten Fälle oder die ganz schlechten Fälle. Klar, du beschäftigst dich ja sehr eng damit. Du hast eine Agentur dazu outgesourced, sage ich jetzt mal. Du wirst sehr positiv davon sprechen. Aber was könntest du vielleicht als Tipp mitgeben, was man gerade so am Anfang falsch machen kann, bevor man quasi richtig angefangen hat, schon die ersten Fehler begeht, damit es gar nicht mehr weitergeht?
Also letztendlich ist es in jedem Marketingkanal ähnlich. Wenn du keine richtige Strategie hast, wenn du eine falsche Beratung hast, wenn du zu wenig Know-how hast, dann kannst du Fehler machen. Und es ist kein klassisches Problem der Influencer-Branche, sondern solche Probleme gibt es in jedem Kanal. Von dem her, wenn man schlecht mit schlechten Erfahrungen spricht, dann hat wahrscheinlich der oder diejenige einfach die falsche Strategie oder die falschen Berater gehabt. Es gibt natürlich viele Negativbeispiele aus der Vergangenheit, wie in jedem anderen Marketingkanal, aber du hast recht, dass Influencer-Marketing in einem Professionalisierungsprozess ist. Es gab in der Vergangenheit Beispiele, wo sich jetzt zum Beispiel verschiedene Influencer mit einem Korallenwaschpulver inszeniert haben, wie zum Beispiel Jörn Schlönvogt. Das ging durchs Web, dieses Beispiel, wo er sich im Bett mit einem Korallenwaschpulver veröffentlicht hat, präsentiert hat. Das Ganze hatte den Hashtag Korall liebt deine Kleidung. Das haben mehrere Influencer gemacht und keiner weiß so recht, ob das wirklich so gewollt war von Korall oder ob das Briefing gefehlt hat. Natürlich hat es für Korall den Effekt gehabt, dass sie dadurch sehr viel PR hatten. Aber ich sage es mal, der klassische Fan-Follower von Jörn Schlönvogt wird das Ganze ein bisschen komisch finden. Ähnlich war vor kurzem ein Post, den ich gesehen habe von Kathi Hummels, die dann sehr präsenten Colgate Zahnpasta ins Foto gehalten hat, wo man sich auch die Frage stellt, ja, kann man das nicht besser auch inszenieren? Und da stellt sich mir manchmal ein bisschen die Frage, okay, gibt es da vielleicht Unternehmen mit sehr viel Werbebudget, die das Ganze aus dem TV, aus der TV-Vermarktung kennen und dann zu ihrer Branding-Agentur gehen und sagen, ja, wir müssen da mal irgendwas mit Influencer-Marketing machen. Und dann wird ein großer Influencer beauftragt, da Werbung zu machen und die Influencer nehmen dieses Geld gerne und produzieren dann was. Aber da muss natürlich die Branche, sowohl die Influencer als auch die Werbeindustrie, aufpassen, dass sie da nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt. Und das ist natürlich momentan ein Prozess, den sowohl die Influencer durchleben als auch die Werbeindustrie durchleben. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass hier eine Professionalisierung eintritt auf beiden Seiten. Und wenn wir jetzt so eine Anfrage bekommen von Kunden und wir bekommen momentan sehr viele Anfragen, dann ist der erste Schritt, dass wir uns mit dem Kunden zusammensetzen in einem Workshop und erstmal herausarbeiten, ja, welches Ziel verfolgt denn überhaupt der Kunde? Was möchte er mit Influencer Marketing erreichen? Mit welcher Art von Influencer möchte er zusammenarbeiten? Und dass man erstmal gemeinsam ein Briefing erstellt, mit dem man anschließend dann auf die Suche nach passenden Influencern geht. Und als Beispiel Erwin Müller ist ein Kunde von uns, für den haben wir jetzt gerade eine Kampagne umgesetzt. Da ging es darum, die Gepolana, eine Eigenmarke zu präsentieren. Das sind verschiedene Pfannen, das ist ein Geschirr. Und da muss man sich erstmal überlegen, okay, wie kann man jetzt solche Produkte über Influencer inszenieren? Welche Art von Influencer kommen hier in Frage? Was soll das Ziel der Kampagne sein und wie kann man es dann wirklich über Influencer Marketing inszenieren? Und die Idee war dann wirklich, ja, Influencer zu suchen, die Frauen ansprechen, die Mütter ansprechen. Und wir haben da ganz tolle Influencer gefunden, die dann ganz liebevoll mit Bratpfannen von Gepolana Kochsessions durchgeführt haben, die dann gezeigt haben über Stories auf Instagram, wie sie jetzt mit diesen Pfannen kochen, die dann wirklich auch Videos davon produziert haben, wie sie dann dieses Essen ganz toll auf Tellern verteilt haben. Also es muss dann wirklich auch bei den Fans oder Followern dieser Influencer glaubwürdig rüberkommen, was man mit diesen Produkten auch machen kann. Und das sind alles so Gedankengänge, die entstehen in einem Brainstorming gemeinsam mit einem Kunden. Und das ist der erste Prozess, eben in einem Strategie-Meeting und einem Brainstorming, sich da einen gemeinsamen Weg zu überlegen, wie könnte da eine Kampagne mit Influencern ausschauen. Und das ist so der erste Schritt, wie man so eine Kampagne angehen sollte.
Wie finde ich denn den richtigen Influencer für mein Unternehmen? Gibt es da irgendwelche Kontaktplattformen oder spreche ich die einfach an?
Da muss man dazu sagen, Influencer-Marketing ist zum Beispiel ähnlich wie im Affiliate-Marketing. Da gibt es ganz viele Ähnlichkeiten zwischen den Bereichen People's-Business. Das heißt, wir selber haben mittlerweile eine Datenbank mit 1500 Influencern, mit denen wir schon mal zusammengearbeitet haben, die wir kennen, wo wir wissen, in welchen Bereichen haben die ihre Stärken und ihre Zielgruppen. Aber zum einen sind wir ganz viel aktiv auf Veranstaltungen, wie es zum Beispiel der FIBO, also der größten Fitnessmesse. Wir sind auf der Klo präsent, das ist eine große Beauty-Messe. Wir sind auf der Gamescom, wir sind auf dem Tube-Festival. Das heißt, Veranstaltungen, die eigentlich per se jetzt nicht mit Influencer-Marketing zu tun haben, aber wo eben ganz viele Influencer vor Ort sind. Und dort sind wir auch, zwar jetzt nicht mit dem Stand, aber wir versuchen einfach mit verschiedenen Influencern ins Gespräch zu kommen und die mal persönlich kennenzulernen, weil man diese Kontakte vielleicht mal irgendwann braucht. Das heißt, der persönliche Kontakt mit Influencern ist ganz wichtig, um sich dadurch selber ein Netzwerk aufzubauen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Tools, die man nutzen kann. Also das heißt, es gibt zum Beispiel verschiedene Datenbanken wie InfluencerDB, wie Yimify, wie Takumi. Das sind Datenbanken, mit denen kann ich nach Influencern suchen. Die haben den Crawler und können dort entsprechend der Zielgruppe, die man erreichen möchte, eben Influencer erkennen. Yimify nutzen wir sehr intensiv. Da kann man auch Kampagnen umsetzen. Das heißt, ich kann über Yimify direkt dann auch Influencer kontaktieren, wobei wir da die Erfahrung gemacht haben, dass man durch das automatisierte Kontaktieren der Influencer wenig Feedback bekommt. Deswegen wieder der Hinweis auf People's Business. Es funktioniert wesentlich besser, wenn man die Influencer direkt anschreibt oder direkt anruft. Dann gibt es aber auch Netzwerke, wie zum Beispiel Metapick oder Stylings. Das heißt, wie der Name schon sagt, Netzwerk. Dort kann man sich sowohl als Werbeunternehmen registrieren lassen, als eben auch als Influencer und dann beide Seiten zusammenbringen. Es gibt aber auch kostenlose Tools, wie zum Beispiel Social Blade oder Hype Auditor. Das sind zum Beispiel Tools, da kann man auch nach Influencern suchen. Man kann allerdings Influencer auch analysieren, zum Beispiel, wie ist jetzt ihr Followerverlauf, wie ist das Wachstum zustande gekommen, aus welchen Ländern kommen jetzt die Influencer, um dann vielleicht auch Auffälligkeiten zu erkennen, was auch ein ganz wichtiger Prozess ist bei der Auswahl von Influencern. Sind es wirklich Influencer, die ihre Reichweite organisch dazu gewonnen haben oder sind es vielleicht eher, ich sag mal, ja, eher schwarze Schafe, die sie vielleicht eher künstlich Follower aufgebaut haben, mit denen ich dann eher abraten würde, mit solchen Influencern zusammenzuarbeiten. Dann gibt es auch noch Anzeigenbörsen, wie zum Beispiel influencer.co, wo man eben als Influencer auch seine eigene Reichweite platzieren kann, um ja Werbeunternehmen sozusagen zu zeigen, ich habe eine bestimmte Reichweite für eine bestimmte Zielgruppe. Das ist eine Möglichkeit, um nach passenden Influencern zu suchen. Eine weitere Möglichkeit ist auf Basis von Hashtags, also gerade im Bereich TikTok oder auch im Bereich Instagram wird ja sehr stark anhand von Hashtags gesucht. Und da gibt es zum Beispiel auch kostenlose Tools wie For Display Purposes oder RightTag, wo man zum Beispiel schauen kann, andere Wettbewerber, welche Hashtags verwenden die für Kampagnen oder bei RightTag, welche Hashtags werden momentan sehr häufig verwendet und sehr häufig gesucht. Und dann kann ich nachschauen, okay, welche Influencer gibt es denn, die diese Hashtags verwenden? Und das könnten zum Beispiel auch passende Influencer sein für die eigene Kampagne. Und eine letzte Empfehlung ist vielleicht auch Flockler. Flockler ist eine Social Media Wall, wo man zum Beispiel auch ja, eigene Walls nutzen kann, um doch Kampagnen zu machen. Und doch kann ich zum Beispiel schauen, welche Walls gibt es und welche Influencer haben bei welchen Hashtags denn sich doch platziert, um dort eben nach geeigneten Influencern zu suchen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, vom persönlichen Netzwerken bis hin zur Nutzung von Tools, bis hin zur Recherche, um nach passenden Influencern zu suchen. Und dann erstellen wir im ersten Schritt für unsere Kunden erst immer eine Longlist von passenden Influencern. Die geben wir dann gemeinsam mit unseren Kunden durch. Dann entsteht dadurch eine Shortlist Und dann fangen wir an, diese Influencer zu kontaktieren in dem ersten Schritt, mit ihnen darüber zu sprechen, ob denn auch für die Influencer eine Zusammenarbeit denkbar wäre. Und wenn es auch für die Influencer interessant ist, dann geht es im zweiten Schritt darum, mit den Influencern über ein mögliches Briefing zu sprechen, also wie wir uns die Kampagne oder wie unsere Kunden sich die Kampagne vorstellen. Und wenn man da eine Einigung findet, dann geht es im letzten Schritt auch noch darum, ja, einen gemeinsamen Leistungsvertrag aufzusetzen, weil Influencer-Marketing ist mittlerweile ja auch ein Business geworden. Da muss man sich auch ja vertraglich absichern. Das gilt für beide Seiten, für den Influencer als auch für das Werbeunternehmen. Ja, und dann kann die Kampagne eigentlich starten.
Okay, du hast ganz viele tolle Sachen angesprochen, die ich an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen vertiefen will. Du hast jetzt schon sehr viele Tools genannt und die habe ich auch alle fein säuberlich mitgeschrieben. Für die Zuhörer, ich werde die alle in die Shownotes packen. Also ihr müsst die jetzt nicht alle hier mitschreiben, ihr bekommt die Links in den Shownotes. Das Thema, was mir so ein bisschen gefehlt hat in den Tools, ich weiß aber nicht, ob es sowas überhaupt gibt, ist das Thema, wie bezahle ich denn die Influencer? Jetzt gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Abrechnungsmodelle, aber gibt es vielleicht auch Tools, die mir da irgendwas an die Hand geben, nach was ich bewerten kann, außer jetzt vielleicht die Reichweite?
Also bei Influence.co zum Beispiel als Anzeigenbörse, dort kannst du wirklich sehen, okay, der Influencer stellen ihre Reichweite zur Verfügung und sagen dir, was das Ganze kostet. Generell gibt es jetzt keine pauschale Preise pro Influencer, sondern es ist immer eine persönliche Verhandlungsbasis mit dem Influencer. Es gibt Influencer, die sagen, okay, gerade bei Nano-Influencern oder kleineren Mikro-Influencern mit einer geringen Reichweite, doch gibt es sogar die Möglichkeit, rein auf Performance-Basis vergütet zu werden, indem man ihnen zum Beispiel einen Gutschein anbietet, den sie dann promoten und darüber messbar sind. Es gibt Influencer, die sagen, okay, wir wollen gerne dieses Produkt, was wir testen sollen oder was wir bewerben sollen, kostenlos geschenkt haben und es reicht uns. Oftmals ist es eben auch eine Mischung aus kostenlosen Produkten und eine Vergütung des Contents, das sie produzieren. Und das ist eigentlich so die meiste Form, dass man die Influencer für diese Werbeleistung, die sie erbringen, einen festen Betrag anbietet. Der ist dann entsprechend der Reichweite zwischen ein paar hundert Euro bis zu ein paar tausend Euro bei größeren Influencern. Man kann es so sagen, wenn man pauschal alle Influencer so einen Durchschnittsbetrag nimmt, dass der TKP ungefähr bei ja, 10 bis 13 Euro ungefähr liegt. Aber man kann es pauschal nicht sagen, das ist wirklich eine individuelle Preisverhandlung mit den jeweiligen Influencern.
Gut, der eine oder andere wird sich dann sagen, ich will einfach mehr haben, weil ich vielleicht auch nicht ganz so viele Werbepostings raushauen will. Und dann gibt es andere Influencer, die halt sagen, okay, ich kann auch jeden Post zu einem Werbepost machen. Ist mir jetzt auch relativ egal, weil die Leute reagieren ja gut drauf. Und dann kann er vielleicht auch mit ein bisschen weniger Geld sich mehr, also Thema Preiselastizität, ja, ist ja logisch. Wenn ich günstiger bin, springen vielleicht auch mehr drauf. Die Frage ist immer dann final, was ist besser? Das muss man auch dann wahrscheinlich austesten. Welche Strategie, auch der Influencer muss sich ja wahrscheinlich damit beschäftigen. Wenn ich zu viel Werbekampagnen habe, dann geht ja wahrscheinlich auch das Engagement runter und die Authentizität. Und wenn ich viel eigenen Content produziere und gelegentlich, jetzt so Cristiano Ronaldo zum Beispiel, dem folge ich, du hast ihn als Beispiel genannt, als Fußballfan natürlich auch, genauso wie Lionel Messi. Und die Jungs, die posten halt sehr viel privat, aber haben dann einmal pro Woche halt so ein richtig, auch eine Werbekampagne drin. Und ich glaube, dass in dieser Taktung wahrscheinlich auch ein viel höheres Engagement da ist, als wenn Lionel Messi jetzt nur noch Werbepostings raushauen würde.
Definitiv, also der Influencer weiß natürlich schon, wenn er jetzt seine Fans oder Follower jeden Tag mit Werbung penetriert, dass das nicht gerade hilfreich ist für ihn und er wird auch relativ schnell merken, dass er dadurch auch Follower verliert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es vorwiegend nicht darum gehen sollte, plump irgendwelche Werbung zu inszenieren, sondern dass der Influencer schon ein Gefühl dafür haben soll, kann ich guten Gewissens dieses Produkt auch bewerben? Passt er zu den Werten des Unternehmens? Und kann er glaubhaft ein Produkt so inszenieren, dass es auch hilfreich ist für seine Fans oder Follower? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn jetzt ein Food-Influencer irgendwelche Fashion-Produkte inszeniert, weil es einfach die Follower überhaupt nicht interessiert, weil die folgen diesem Influencer genau deswegen, weil er regelmäßig über Food-Produkte oder über Kochanleitungen berichtet. Und ich glaube, dafür haben die guten Influencer auch ein ganz gutes Gefühl. Und letztendlich würden wir es auch keinen Food-Influencer kontaktieren mit einem Fashion-Produkt. Es würde einfach auch keinen Sinn machen.
Ja. Wenn jetzt ein Marketing-Mitarbeiter das Thema Influencer-Marketing bei sich im Unternehmen platzieren will, seinen Chef überzeugen muss, was sind die größten Vorteile des Influencer-Marketing aus deiner Sicht?
Die größten Vorteile sind ganz klar, dass man eine junge Zielgruppe mit authentischem, glaubhaften Content ja die Dienstleistungen oder Produkte empfehlen kann. Und sag ich mal, natürlich wissen Fans oder Follower, dass ihre Influencer damit Geld verdienen. Da gibt es ja auch einige Umfragen, wo über 70% der Nutzer gesagt haben, ja, klar, sie wissen, dass Influencer damit Geld verdienen. Aber ich glaube, dass unterbewusst, wenn man jetzt durch seinen eigenen Instagram-Feed scrollt und mein Influencer, dem ich folge, mir ein Produkt empfehle, ich das nicht als Werbung wahrnehme, sondern ihm vertraue, dass er mir das guten Gewissens empfiehlt. Und das ist eben der große Vorteil vom Influencer-Marketing, dass ich eine Marke oder ein Produkt genau meiner Zielgruppe glaubhaft und authentisch bewerben lassen kann und vor allem die Influencer ein gutes Gefühl dafür haben, wie man einen Content gut inszeniert und auch gut präsentiert. Und das ist der große Vorteil, dass es nicht wie in der TV-Werbung plump einfach ein Produkt beworben wird, sondern dass es wirklich aber auch bei YouTube-Videos Testberichte gibt, wo der Influencer wirklich sich die Zeit nimmt, ein Produkt zu testen, zu bewerten und eben die Nutzer dann auch sehen können, okay, wie funktioniert es ein Produkt? Was kann ich mit dem Produkt machen? Und dann wirklich auch selber entscheiden können, hilft mir dieses Produkt weiter? Kann ich das kaufen? Und damit ein ganz anderes Gefühl dafür bekommt, wie ein Produkt ist, wie wenn ich es einfach nur in der Zeitung sehe, ohne dass ich damit nachverfolgen kann, was kann ich jetzt konkret damit machen. Und Influencer-Marketing ist einfach wesentlich nahbarer als andere Online-Marketing-Kanäle.
Hm. Siehst du auch Nachteile im Influencer-Marketing gegenüber anderen Kanälen?
Nachteil ist natürlich, dass, wie gesagt, es, wenn man keine gute Beratung hat oder keine richtige Strategie hat, dass man einfach auch Fehler machen kann. Dass ich auch auf Influencer reinfallen kann, die, sag ich mal, 80% ihrer Follower einfach gekauft haben oder sich mit Bots dazu gewonnen haben oder die einfach über Engagement-Gruppen die Kommentare künstlich erzeugen. Das ist natürlich hinausgeschmissenes Geld. Und da muss man natürlich vorher ganz genau schauen, dass ich wirklich mit Influencern zusammenarbeite, mit denen es Sinn macht, die wirklich auch organische Follower haben, wo ich die Zielgruppe genau erreiche oder eben, wie gesagt, dass ich eben Kampagnen mache, die eben die Zielgruppe erreichen. Es gibt da eine Studie aus Australien, wo man analysiert wurde, eine Influencerin für Bademoden. In dem Fall waren 80% der Follower von ihr Männer. Und wenn ich jetzt Werbeunternehmen jetzt da eine Kampagne mache mit ihr, um da meine Fashion-Produkte zu vermarkten, dann werde ich meine Zielgruppe nicht erreichen, weil die Männer eben diese Bademode nicht kaufen werden. Und die Männer folgen ihr halt, weil sie einfach nur die schönen Bilder von ihr sehen wollen. Und das muss man sich halt auch ganz genau überlegen, wie erreiche ich wirklich meine Zielgruppe?
Ja, und ich hätte jetzt so als Punkt, aber wie gesagt, ich bin Laie in dem Thema, was ist denn mit dem Thema Webanalyse? Also wie kann ich das denn analysieren? Kann ich wirklich... Also ich sehe jetzt so ein bisschen den Zusammenhang zum TV. Du hast es jetzt mehrmals angesprochen, so der Nachfolger vom TV. Jetzt gehe ich aufs junge Publikum, es verlagert sich in Social Media. Das große Problem beim TV war ja immer das Tracking. Ja, also dass man ganz häufig nicht weiß, ich streue jetzt das Geld raus und wie viel kommt jetzt wieder rein. Wie ist das beim Influencer-Marketing? Habe ich da bessere Möglichkeiten oder habe ich dieselben Probleme dort auch?
Also die Erfolgsbewertung ist natürlich ein entscheidender Faktor von der Influencer-Kampagne, danach zu entscheiden, mache ich jetzt die Kampagne nochmal, führe sie weiter, war sie erfolgreich? Und es gibt da ganz viele Möglichkeiten, den Erfolg zu bewerten. Also zum Beispiel gibt es jetzt ähnlich wie im Display-Bereich auch Werbewirkungsstudien. Es gibt Unternehmen, wie zum Beispiel Green Ads, Das sind Hamburger Marktforschungsunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, den Erfolg von Influencer-Kampagnen zu bewerten, indem sie zum Beispiel Befragungen der Followerschaft durchführen von einzelnen Influencern, wie denn jetzt die Markenbekanntheit oder die Werbebekanntheit dieser Kampagne aufgenommen wurde. Also da gibt es spezielle Marktforschungsunternehmen, die sich auf Social-Media-Analysen spezialisiert haben. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben ein eigenes Scoring-Modell entwickelt, um einfach auch eine objektive Bewertung von der Kampagne durchführen zu können. Es ist zwar ein bisschen komplex, das Ganze über einen Podcast zu erklären, aber ich versuche es mal, weil es einfach auch ein sehr komplexes Thema ist. Also letztendlich muss man sich jeden Kanal einzeln anschauen, also sowohl die Instagram-Post als auch die Instagram-Story. Und doch gibt es verschiedene Möglichkeiten, um den Erfolg zu messen. Es gibt zum Beispiel zum einen den TKP, den ich messen kann, also die Kosten, was mir jetzt dieser Post bei diesem Influencer gekostet hat. Es gibt die Engagement-Rate, die ich bewerten kann, also die Likes und die Kommentare auf einem Post. Ich kann die Reach-Rate analysieren, das heißt, das sind Zahlen, die bekomme ich als Insights von den Influencern. Reach Rate heißt, wie oft wurde jetzt wirklich im Post ausgesteuert. Ich kann die Beitragsqualität bewerten und ich kann den Kosten pro Like bewerten. Und jetzt gehen wir her und sagen, wir gewichten die verschiedenen Möglichkeiten. Also zum Beispiel das Engagement Rate ist einer der wichtigsten Faktoren, um den Erfolg zu bewerten. Da sagen wir jetzt, dem geben wir eine Gewichtung von 45%. Die Reach Rate, also die wirkliche Netto-Reichweite, ist noch eine wichtige Welt. Das sagen wir, das gewichten wir mit 20%. Die Beitragsqualität gewichten wir zum Beispiel mit 10%, den TKP mit 10% und zum Beispiel den Kosten pro Like mit 15%. Dadurch haben wir zum Beispiel eine Gewichtung von 100%. Und dann gehen wir her und vergeben einzelne Punkte. Das heißt, den TKP, wenn man sagt, ein Punkt ist ein TKP von 18 Euro, also relativ teuer, und 10 Punkte ist ein TKP von 5 Euro, relativ günstig. Wenn jetzt zum Beispiel TKP bei einem Beispiel-Influencer bei 12 Euro wären, wären das 4 Punkte. Dann schauen wir uns die Engagement-Rate an. Ein Punkt wäre ein Engagement von 1%, was relativ wenig ist. Und 10 Punkte wären ein Engagement von 15%, was relativ viel ist. Dann schauen wir uns die Reach-Rate an. Ein Punkt wären 5%, 10 Punkte wären 70%. Bei der Beitragsqualität könnte man sagen, ein Punkt ist, die Kooperation wurde nicht durchgeführt. 10 Punkte wäre, das Briefing wurde eingehalten von Influencer. Das Bild und der Text war sehr kreativ und es gab sogar noch einen zusätzlichen Post und so weiter und so fort. Das heißt, so kann man einzelne Punkte vergeben und wenn man das dann summiert mit der jeweiligen Gewichtung, dann bekommt man eine Gesamtpunktzahl, zum Beispiel von 500%, und somit werden die verschiedenen Influencer vergleichbar. Und somit kann man relativ gut bewerten, welcher Influencer war es erfolgreich, welcher war nicht so erfolgreich, mit welchem Influencer möchte ich vielleicht die Kampagne weiterführen, mit welchem eher nicht. Und so bekommt man ein relativ gutes Bild dafür, wie eine Kampagne funktioniert hat. Es geht natürlich mit allen Influencer-Kanälen. Es geht natürlich auch mit YouTube. Das sind natürlich dann andere Bewertungsarten, wie zum Beispiel Anzahl der Abonnenten, die Views, die Cost per Views, die Dislike-Quote und die Like-Quote. Und so kann man sich jeden Kanal einzeln anschauen und bewerten. Wie gesagt, es ist relativ komplex in einem Podcast zu erklären, aber es gibt natürlich schon viele Möglichkeiten, um den Erfolg einer Influencer-Kampagne einzuschätzen.
Und wenn der Chef dann Interesse signalisiert hat, mit welchem Geld muss er denn planen für so eine Kampagne? Wie teuer ist sowas? Was denkst du, von bis?
Also die Kampagnen, die wir in letzter Zeit durchgeführt haben, die alle relativ erfolgreich waren, da liegen die Budgets in der Regel bei 15.000 bis 20.000 Euro. Da kann man schon relativ viel machen. In der Regel arbeiten wir da mit 4 bis 5 Mikro-Influencer und einem Makro-Influencer, um einfach zum Wohl eine größere Reichweite zu generieren, um das Branding breit zu steuern, als eben dann auch die Zielgruppen ganz speziell anzusprechen. Und damit kann man schon relativ gute Kampagnen auch umsetzen.
Okay. Bleibt ein nerviges Thema zum Ende, der rechtliche Teil. Da ist ja relativ viel drüber geredet worden. Influencer haben so vor 1-2 Jahren, konnten ja noch tun und lassen, was sie wollten, oder konnten wahrscheinlich auch damals noch nicht, aber waren noch nicht so im Fokus. Jetzt sieht man ja immer wieder, dass es sogar, glaube ich, von Instagram eine Funktion gibt, dass man irgendwie angeben kann, dass es eine Werbeaktion ist, dann ist immer so ein, also bei Cristiano Ronaldo sehe ich das dann immer wieder steht, das ist eine Kampagne mit Adidas zusammen, oder ich glaube, er ist bei Nike, ist ja auch egal. Und da hat sich viel gewandelt. Man sieht bei den Influencern häufig gleich am Anfang sowas wie Hashtag Anzeige. Gibt es da Dinge, auf die man besonders achten sollte, beziehungsweise auch als Auftraggeber, was gemacht werden sollte? Weil ich kenne es so ein bisschen aus dem Thema Linkbuilding, ist jetzt was ganz anderes, aber da ist ja auch so, dass wir rechtliche Thematiken berühren und eigentlich nicht wollen, dass ein Link, den wir setzen, als Anzeige markiert wird, weil er dann weniger Einfluss bei, also weniger Input für Impact für Google wertet. Wie ist es im Influencer-Marketing? Muss ich da auf bestimmte Dinge achten? Möchtest du dich dazu äußern? Du bist ja selbst kein Anwalt, aber sicherlich hast du eine Menge Erfahrung dazu.
Also es ist tatsächlich ein leidiges Thema momentan in für die Branche, weil es einfach unterschiedliche Gerichtsurteile gibt, wie sich ein Influencer verhalten soll und was er jetzt kennzeichnen soll. Und momentan besteht da sowohl für die Influencer als auch für die Werbeunternehmen ja immer noch eine gewisse Rechtsunsicherheit, in welchem Kontext jetzt Werbung gekennzeichnet werden soll oder nicht. Deswegen arbeiten wir sehr stark im Bundesverband Influencer Marketing als auch im BVDW in verschiedenen Arbeitsgruppen daran, ja, rechtliche Leitlinien zu erstellen, beziehungsweise auch der Bundesregierung Vorschläge zu unterbreiten, da wirklich eindeutige Leitlinien ins Telemediengesetz reinzuschreiben, weil das Problem ist, dass diese ganzen unterschiedlichen Urteile zu einer sehr starken Verunsicherung führt der Branche und man kann es nachvollziehen, die Influencer haben auch Angst vor Abmahnungen und man sieht es, dass dann quasi mittlerweile fast jeder Post als Werbung gekennzeichnet wird, auch wenn eigentlich gar nichts wirklich beworben wird und dadurch wird eigentlich die Kennzeichnung ja ad absurdum eigentlich geführt und eigentlich ist es ja eigentlich relativ simpel. Man muss eigentlich, also man sollte eigentlich, müsste man denken, Werbung nur kennzeichnen, wenn wirklich auch eine finanzielle Gegenleistung erfolgt worden ist. Und momentan ist es halt so, dass viele es halt auch kennzeichnen, wenn sie eigentlich auch gar keine finanzielle Gegenleistung bekommen haben, sondern wenn sie sich ein Produkt selber gekauft haben. Und das war zum Beispiel der Fall von Kathi Hummels, der zur Presse ging, im Landgericht in München, wo die eben gesagt haben, dass in dem Fall auch ja die Anzahl der Fans oder Follower eine kommerzielle Absicht für jeden Post unterstellen, was ja eigentlich jeglichem Realitätsbezug in
BR. Was ein Schwachsinn eigentlich.
Ja, völliger Schwachsinn. Und ja, letztendlich muss sich ja ein Influencer auch in seinem Profil als Privatmensch irgendwie bewegen oder äußern können. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass es da auch von der Politik mal klare ja, Leitlinien oder Richtlinien gibt, wie man mit diesem Thema umgehen soll. Und hinsichtlich der Unsicherheit bei den Werbeunternehmen, das kann ich natürlich auch verstehen. Deswegen ist es auch da wichtig zu wissen, dass, also wir machen das zumindest so, dass wir mit jedem Influencer eine Leistungsvereinbarung definieren, weil es, wie gesagt, mittlerweile einfach ein Business ist. Da wird es nicht nur definiert, was vorab im Briefing definiert wurde, also wie oft jetzt ein Influencer eine Werbung präsentieren soll, sondern in dem Fall ist ja auch Geld geflossen und da ist es natürlich schon wichtig, dass die Werbung dann wirklich auch als Werbung gekennzeichnet wird, also sowohl in Stories als auch in Videos als auch in Posts. Es wird aber auch in den Leistungsvereinbarungen darüber gesprochen, dass eben diese Follower wirklich organisch generiert werden mussten und eben nicht durch automatisierte Bots oder ähnliches und dass eben wirklich eine Werbekennzeichnung erfolgen muss, weil das sind einfach Dinge, die müssen vorab geklärt werden, weil wenn man es eben nicht wirklich eindeutig klärt, dann kann natürlich auch irgendwann das böse Erwachen kommen, weil natürlich der Advertiser auch eine gewisse Mitsteuerung hat in dem Fall.
Hm. Hast du irgendwie bestimmte Branchen, wo du sagst, Influencer-Marketing funktioniert dort besonders gut?
Ja, es gibt natürlich vorwiegend natürlich Fashion, Food und Entertainment. Das sind natürlich die Branchen, wo am besten funktionieren, weil man sich dort auch am liebsten entertainen lässt. Aber man sieht es in letzter Zeit, dass vor allem auch der Fitness- und Sportbereich extrem boomt. Hm. Man kann es allerdings jetzt auch nicht pauschalisieren, weil Influencer-Marketing kann auch in erklärungsbedürftigen Bereichen relativ gut funktionieren. Also wir machen jetzt gerade eine Kampagne für die Landesregierung Schleswig-Holstein. Die haben zum Ziel, die haben ein Video veröffentlicht, da geht es um die Bekämpfung von Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte, weil die einfach festgestellt haben, dass die Beamten immer mehr bepöbelt werden, sogar angespuckt werden. Und da gibt es eben ein Video von der Landesregierung, um eben die Vorteile von den Rettungskräften zu inszenieren und zu präsentieren. Und wir arbeiten hier auch mit ganz großen Influencern zusammen. Ich darf noch nicht sagen, wer das ist, aber das werdet ihr in Kürze sehen, weil wir momentan noch in Verhandlungen sind, eben auf dieses Video aufmerksam zu machen, um eben auch Gewaltprävention zu machen, um eben auch auf dieses gesamtgesellschaftliche Thema aufmerksam zu machen. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, dem sich immer mehr Influencer auch annehmen. Man hat es bei Rezo gesehen mit dem politischen Thema, dass immer mehr Influencer sich auch gesamtgesellschaftlich präsentieren, dass sie auf Nachhaltigkeit eingehen. Und deswegen kann man jetzt nicht nur sagen, dass Influencer-Marketing jetzt nur rein für Produkte interessant ist, sondern eben auch solche Kampagnen kann man mit Influencer-Marketing sehr gut umsetzen.
Ihr selbst macht dieses Jahr oder veranstaltet dieses Jahr eine Influencer-Conference. Das erste Mal findet statt am 9. Dezember in München. Ihr habt uns auch einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt, den ich natürlich hier in die Shownotes packe. Ich finde es ein ganz spannendes Format. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, es kommt immer mehr, aber jetzt eine ganze Konferenz bestücken, hätte ich jetzt gesagt, erstmal ein bisschen schwierig. Wie läuft's an? Also erzähl mal ein bisschen was. Was erwartet uns vielleicht auf der Konferenz?
Also die Idee entstand eigentlich dadurch, dass wir dieses Jahr im 9. Jahr schon die Affiliate Conference durchführen und wir ja gesehen haben, dass es ganz viele Parallelen gibt vom Affiliate-Marketing zum Influencer-Marketing, dadurch, dass beides eben sehr starkes People-Business ist. Und das war die Idee zu sagen, okay, wir veranstalten auch eine eigene Influencer-Konferenz, weil wir ein großes Interesse daran haben, beide Seiten zusammenzubringen, sowohl die Influencer als auch die Werbeunternehmen, um sich persönlich kennenzulernen. Und da gibt es tolle Möglichkeiten auf der Veranstaltung. Also es ist nicht nur, dass wir ein Speed-Networking anbieten, wo man tolle Influencer persönlich kennenlernen kann, wie jetzt zum Beispiel den Fabian Pecher, das ist einer der größten Fußball-Influencer in Deutschland, oder die Ann-Kathrin Hitzler oder Franziska Friedl, Susanne Wassel, Nadine Scheiner, Daniela Schmid, Anna Wein und viele, viele weitere. Das sind alles ganz bekannte Influencer und Unternehmen haben doch die Möglichkeit, diese persönlich kennenzulernen, aber eben auch andersrum. Auch die Influencer haben die Möglichkeit, Werbeunternehmen persönlich kennenzulernen. Das ist der eine Aspekt der Veranstaltung. Der andere Aspekt ist aber, dass wir gesagt haben, wir als Agentur haben auch die Aufgabe, Aufklärungsarbeit zu betreiben, bei den Unternehmen mehr Verständnis für das Thema zu präsentieren, auf die Vor- und Nachteile hinzuweisen und hier ein interessantes Programm zusammenzustellen, um eben Influencer-Marketing auf Trends einzugehen und auf Entwicklungen einzugehen. Und da gibt es tolle Speaker, wie zum Beispiel Martin Feitl von ReachBird, der mit empirischen Forschungsergebnissen auf die Zukunft des Influencer-Marketings eingeht. Björn Wenzel von Lucky Shareman, der über das Thema Marktforschung, haben Sie ja gerade schon mal davon gesprochen, eingeht. Kevin Thewe, der über der Co-Branding spricht. Oder auch eine Anja Licht, die mit Pauli Koch, ein Augsburger Startup, sich selber ein Brand aufgebaut hat, nur mit Influencer-Marketing. Aber eben auch kritische Themen. Christ Jungjohann von Takumi geht auf das Thema Fraud-Analyse im Influencer-Marketing ein. Dazu gibt es noch eine tolle Panel-Diskussion mit Influencern, mit Agenturen, mit Werbeunternehmen. Also wirklich für jeden was dabei. Und wie gesagt, das Hauptziel ist wirklich, eine Plattform zu schaffen für Influencer als auch für Agenturen und Werbeunternehmen.
Ja, das klingt total spannend. Wir werden auch jemanden vorbeischicken. Haben wir ja, glaube ich, mit euch auch schon geklärt. Ich bin sehr gespannt, was die Person, also wir haben ja auch intern jemand, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und bin sehr, sehr gespannt, was sie erzählen wird. Der Appell an alle da draußen, wenn ihr euch mit Influencer-Marketing beschäftigt, ich finde das total super, selbst als Konferenzveranstalter, wenn sich jemand so einem Thema in der Nische wirklich annimmt, dann auch versucht, dort was auf die Beine zu stellen, um die Branche und dann hier vielleicht diese Teildisziplin voranzubringen. Das hat natürlich von meiner Seite oder der Seite des OMT volle Unterstützung. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch hier eine Lanze brechen. Geht dahin, wenn ihr Bock drauf habt, euch in das Thema mehr einzuarbeiten. Das ist direkt am Münchner Flughafen. Macht ihr wieder im Munikon, oder?
Genau, aus dem Unicorn. Und ja. Wenn ihr schnell seid, bis zum 31. Oktober gibt es noch Early Bird Tickets. Ab 1.11. wird es ein bisschen teurer, weil wir schon langsam knapp werden von den Tickets her. Aber auch an dich nochmal vielen Dank auch für die tolle Unterstützung vom OMT, dass ihr da unsere Veranstaltungen immer supportet.
Ja, also das mache ich sehr gerne, weil ich war ja schon auf der Affiliate Conference. Auch als Nicht-Affiliate-Experte war das sehr, sehr bereichern und ich gehe davon aus, dass diese Veranstaltung genauso wird. Ich muss dir nur leider eine schlechte Nachricht mitteilen an der Stelle. Wir sind leider nicht live und das wird nicht bis zum 31.10. online sein. Dementsprechend klappt das nicht mehr mit dem Early Bird, aber ich glaube auch 100 Euro mehr oder weniger oder wie viel es dann auch sind, lohnt sich, wenn man sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen will bzw. muss. Hast du irgendwie noch andere Quellen, die unsere User zur Bereicherung oder zur Wissensfortbildung nutzen können? Also gibt es irgendwelche Blogger oder irgendwelche anderen Quellen, wo man sich noch ein bisschen mehr einlesen kann in dieses Thema?
Ja, also zum einen kann ich den Podcast Influence von Alina Ludwig sehr empfehlen. Das ist ein wöchentlicher Podcast, doch geht es nur um Influencer-Marketing. Und sie hat vor kurzem auch ein ganz tolles Buch herausgebracht, das heißt auch Influence, was ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Gibt es bei Amazon, ist vom Haufe Verlag, gibt es überall, wo es Bücher gibt. Ansonsten kann ich auch noch die All Influencer empfehlen, ist eine große Influencer-Konferenz. Ich kann die InReach empfehlen, auch eine große Influencer-Konferenz. Und ich bin ja eher Fan davon, eben auf solche Veranstaltungen zu gehen, um sich dort aus erster Hand zu informieren. Ich kann auch noch unseren eigenen Blog empfehlen auf influencer360.de. Dort haben wir auch einen eigenen Blog, wo wir regelmäßig über Entwicklungen des Influencer-Marketings berichten. Das sind so Quellen, wo ich mich selber informiere und ja, vor allem über Podcasts und natürlich auf der OMT, wo es auch immer spannende Vorträge gibt.
Super, lieber Markus, das war echt ein Rundumblick in dieses Thema. Ich glaube, jeder, der sich beginnt, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, hat eine Menge an die Hand bekommen. In den Shownotes werdet ihr die ganzen Tools, Plattformen und Datenbanken und was Markus alles erwähnt hat, von mir aufgelistet bekommen. Also schaut da nochmal rein. Auch die Wissensfortbildungsquellen, alles werdet ihr dort finden. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen besseres Verständnis bekommen. Wir konnten auch unseren Teil zur Aufklärung beitragen. Dir, lieber Markus, ich wünsche euch viel Erfolg für die Konferenz. Wird bestimmt geil. Vielen Dank. Und ja, wir sehen uns hoffentlich auch bald wieder, spätestens dann vielleicht nächstes Jahr beim Agency Day.
Auf jeden Fall, vielen Dank.
Super, Markus in diesem Sinne, bis dann, tschüss.
Bis bald, ciao.
Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch auf den Vorverkauf des OMT 2020 hinweisen. Wir befinden uns noch im Early Bird Tarif. Kauft euch ein Ticket, spart 100 Euro zum Normalpreis und seid nächstes Jahr am 4.9. in Wiesbaden dabei, wenn die 6. Auflage des OMT ansteht. Tickets gibt's unter www.omt.de/konferenz.